BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.
Überlebensfähig sind die Kinder schon relativ früh. Ja, also es werden auch in Deutschland schon Kinder versorgt mit 22 plus 0 Schwangerschaftswochen. Ja, da spricht man aber so ein bisschen von einer Situation, wo die Kinder an der Grenze der Lebensfähigkeit sind. Weil natürlich auch, so wie alle Menschen unterschiedlich sind, auch alle Neugeborenen unterschiedlich sind. Es gibt die späten Frühgeborenen, die benehmen sich, als wären sie kein Frühgeborenes. Und es gibt auch Kinder, die am Termin geboren sind und trotzdem Hilfe brauchen.
Diese Hilfe bekommen Neugeborene im Ortenau-Klinikum in Offenburg. Hier werden auch besonders kleine Frühchen versorgt, damit ihnen trotzdem ein guter Start ins Leben gelingt. Was es dafür braucht, hat mir Moritz Rohrbach erzählt. Der 48-Jährige ist leitender Oberarzt der Kinderklinik. Bei meinem Besuch zeigt er mir die Intensivstation. Obwohl wir in einem Krankenhaus sind, habe ich sofort den Eindruck von Gemütlichkeit. Überall hängen Mobiles und Babyfotos. Am Tresen der Pflegekräfte hängt eine Girlande mit winzigen weißen Babysöckchen. Im Gespräch erklärt mir Moritz Rohrbach, was eine Frühgeburt auslöst und welche Folgen daraus für das Kind entstehen können. Wir sprechen über Schuldgefühle von Müttern und die Bedeutung von Körperkontakt. Und in dieser Folge geht es auch um die anderen Kliniken in Südbaden, die Frühgeborene behandeln. Denn sowohl in Freiburg als auch in Lörrach wird derzeit heftig um die Versorgung von Frühchen diskutiert. Mein Name ist Dora Schölz, ich bin Redakteurin der Badischen Zeitung.
Ich glaube, jeder, der schon mal ein Neugeborenes auf dem Arm hatte, hat ein Gefühl dafür, wie klein und zerbrechlich sich so ein ganz kleines Baby anfühlt. Wie fühlt sich das denn an, ein Frühchen auf dem Arm zu haben?
Im Prinzip ist es ganz ähnlich, weil es natürlich auch ein Neugeborenes ist. Ja, und einfach, das glaube ich, im menschlichen Verhalten ist, dass man mit neugeborenen Kindern sehr vorsichtig und mit viel Zuwendung umgeht. Aber man merkt natürlich auch gleich, dass das Kind einfach viel zarter und gebrechlicher ist und auch viel weniger Kraft hat. Ja, also einfach von der ganzen Körperhaltung ist da weniger und man wird dann einfach nochmal vorsichtiger, je kleiner die Kinder sind. Ja, und es fühlt sich schon anders an, aber im Prinzip doch wieder ganz ähnlich.
Ja. Und wenn man dann als Arzt so ein kleines Wesen irgendwie operieren muss, behandeln muss, also gewöhnt man sich da dran oder ist das eigentlich jedes Mal immer noch, wow, krass?
Also natürlich gewöhnt man sich dran, ne, weil so die Aufregung, die am Anfang im Rahmen der Ausbildung oder wenn man das erste Mal solche Kinder versorgt, da ist, die lässt natürlich ein bisschen nach, aber sie ist trotzdem immer noch eine gewisse Anspannung vorhanden, weil ich finde immer, es gehört dazu, dass man vor jedem Kind den gleichen Respekt hat und immer wieder auch gucken muss, dass man alle Kinder ja gleich vorsichtig behandelt und nicht nur, weil man sagt, ja, man hat jetzt eine gewisse Erfahrung, sagt, nee, das wird schon alles gut gehen, sondern dass man immer wieder mit dem nötigen Respekt mit den Kindern arbeitet. Und das ist auch immer wieder eine Herausforderung, auf jeden Fall.
Eine besondere Herausforderung hatte das Team um Moritz Rohrbach Anfang des Jahres. Im Januar kam bei ihnen das wohl kleinste jemals in der Ortenau geborene Frühchen zur Welt. Bei der Geburt in der 24. Schwangerschaftswoche wog das Baby nur 370 Gramm. Zum Vergleich, eine reguläre Schwangerschaft dauert ungefähr 40 Wochen und die meisten Babys wiegen dann um die 3500 Gramm, also fast das Zehnfache. Trotzdem durfte dieses Frühchen nach 4 Monaten ohne schwere Komplikationen nach Hause. Inzwischen brachte das Kind mehr als 2500 Gramm auf die Waage und brauchte nur noch Sauerstoff.
Und so aus Ihrer Perspektive, also wie war das? War das schon nochmal eine andere Herausforderung als bei ein bisschen älteren, größeren Frühchen?
Auf jeden Fall. Ja, also je kleiner die Kinder sind, desto schwieriger ist die Versorgung, was auch einfach das Technische angeht. Ja, weil wir müssen die Kinder ja versorgen mit zum Beispiel Zugängen, also venösen Zugängen, dass wir den Kindern Medikamente geben können, dass wir denen Infusionen geben können. Und das sind natürlich enorme Herausforderungen, die man da hat, ja, weil auch das, was wir an technischem Equipment haben, irgendwo an seine Grenzen stößt. Ja, es ist nicht alles gemacht für die ganz kleinen Kinder oder auch die Atemhilfe, die die Kinder brauchen, ja, noch eine lange Zeit, sind auch nicht gemacht für so ganz kleine Kinder, sondern man muss da auch dann improvisieren.
Mhm. Solche sehr frühen Frühgeburten kommen ja zum Glück auch gar nicht so häufig vor, oder?
Ja, genau. Also es ist aber auch nicht immer so, dass nur weil ein Kind ganz klein ist, dass es deshalb unbedingt ganz früh sein muss, sondern es gibt auch einfach Kinder, die wachsen im Bauch schlechter, ja, und kommen dann als kleines Kind, aber doch nicht ganz kleine Schwangerschaftswoche auf die Welt. Ja, das gibt es schon auch. Aber natürlich versucht man das zu verhindern und die Medizin ist da ja auch so fortgeschritten, dass wenn die Frauenärzte merken, die Kinder gedeihen schlecht, dass sie natürlich alles dran tun, um zu gucken, dass das verbessert wird.
Vielleicht mal so ganz technisch, wie ist denn die Definition von Frühchen?
Also Frühgeburt ganz allgemein definiert als eine Geburt unter der 37. Schwangerschaftswoche. Ja, also mit 37 plus 0 gilt man als reif geboren und wir sprechen da immer von diesem 37 plus 0, wenn man dann sagt 36 plus 6, das heißt 36 Schwangerschaftswochen plus 6 Tage, dann ist man ein Frühgeborenes. Ja, das ist so die Definition.
Aber man muss dann schon im Einzelfall gucken, was hat das Kind, wie gut ist es entwickelt.
Genau, und das heißt nicht, dass jedes Frühgeborene auch eine Therapie durch uns braucht. Ja, also es gibt auch diese sogenannten späten Frühgeborenen, ja, die nicht unbedingt unsere Hilfe brauchen, sondern die trotzdem, gerade wenn es vielleicht eine Woche zu früh geboren ist, bei der Mutter, bei der Familie bleiben kann und wie ein Kind, was nach 37 plus 0 geboren ist, aufwachsen kann. Weil natürlich auch, so wie alle Menschen unterschiedlich sind, auch alle Neugeborenen unterschiedlich sind. Es gibt die späten Frühgeborenen, die benehmen sich, als wären sie kein Frühgeborenes. Und es gibt auch Kinder, die am Termin geboren sind und trotzdem Hilfe brauchen.
Die Klinik hier gilt ja als Perinatalzentrum Level 1. Was bedeutet das?
Also Perinatalzentrum Level 1, da ist vielleicht dazu zu sagen, dass es einfach diese Level gibt. Ja, also es gibt Level 1, Level 2, Level 3 und einen sogenannten geburtshilflichen Schwerpunkt. Das ist die Einteilung von den Neonatologien oder von den Perinatalzentren, so muss man sagen. Level 1 bedeutet, dass an der Klinik alle Frühgeborenen versorgt werden dürfen, egal wie klein die Kinder auf die Welt kommen, mit welchem Gewicht, wie viele Kinder es sind. Es geht auch um die Mehrlinge. Und dann ist es so bei einem Level 2, da ist einfach dann eine Abstufung von der Schwangerschaftswoche und vom Geburtsgewicht, wo man sagt, ab einer gewissen Grenze dürfen die Kinder versorgt werden. Level 3, da ist die Grenze nochmal anders. Und bei einem geburtshilflichen Schwerpunkt, da wird den Kindern halt nach Geburt geholfen. Ja.
So eine Level 1-Klinik braucht dann eine besondere Ausstattung, einfach damit man vorbereitet ist.
Genau, ne? Wir brauchen natürlich alles, was notwendig ist, um die Kinder versorgen zu können. Das sind technische Sachen, das ist aber auch das Personal, was besonders ausgebildet ist für diese Situation. All das muss vorgehalten werden und das ist eine ganze Menge.
Das glaube ich, ja. Wie ist es mit den Überlebenschancen? Also ab wann ist eigentlich so ein Baby überlebensfähig und wie sind dann da die Überlebenschancen?
Ja, also überlebensfähig sind die Kinder schon relativ früh. Ja, also es werden auch in Deutschland schon Kinder versorgt mit 22 plus 0 Schwangerschaftswochen. Ja, da spricht man aber so ein bisschen von einer Situation, wo die Kinder an der Grenze der Lebensfähigkeit sind. Ja, so dass man sagt, gut überlebensfähig und mit einer guten Chance auf ein Überleben ohne schwere Komplikationen sind die Kinder mit 24 plus 0. Und das sagen auch unsere deutschen Leitlinien, dass Kinder mit 24 plus 0 Schwangerschaftswochen, wenn sie dann geboren werden, auf jeden Fall ein Anrecht haben auf eine Versorgung, sodass sie am Leben bleiben, weil Hilfe brauchen sie auf jeden Fall. Ja, und darunter, so diese zwei Wochen 22 plus 0 bis 24 plus 0, das ist die Grenze der Lebensfähigkeit, weil da doch die Risiken, dass die Kinder das nicht überleben, nochmal deutlich höher sind, als wenn die Kinder mit 24 plus 0 Schwangerschaftswochen auf die Welt kommen.
Und wenn man es sozusagen geschafft hat bis zur 25. Schwangerschaftswoche und dann kommt das Kind auch sozusagen, dann funktioniert bei der Geburt alles, es kommt irgendwie zur Welt. Wie groß sind dann die Chancen, dass es auch gesund sich entwickelt?
Also es ist so, dass da schon jeder Tag zählt. Ja, also 24 plus 0 und 24 plus 4, 5, 6 und dann noch weiter hoch, ist es so, dass da wirklich jeder Tag zählt, dass die Kinder sich gut entwickeln. Wenn man erstmal sagt, das Überleben, da ist es so bei 24 plus 0, dass ungefähr die Überlebenschance bei 80% ungefähr liegt, ja, heutzutage. Da hat sich viel getan vor allem letzten 30 Jahren. Aber natürlich haben von den überlebenden Kindern auch immer noch Kinder Probleme im späteren Leben. Ja, also man darf das nicht außer Acht lassen, dass viele von den Frühgeborenen doch Probleme haben, ja, die gar nicht so ganz gut definierbar sind, so was Richtung Aufmerksamkeitsdefizitstörung geht oder Leserechtschreibstörung, so kleinere Störungen, die das Leben schwieriger machen. Ja.
Die man ja auch haben kann, wenn man gar nicht als Frühgeburt zur Welt kommt.
Genau, ne, aber das Risiko ist einfach deutlich erhöht dann nochmal. Aber es gibt auch Kinder, die aus dieser Frühgeburtlichkeit eine echte Behinderung herausziehen, teilweise auch eine wirklich geistige Behinderung. Und das muss man natürlich auch immer sehen, auch in dem, wie man die Eltern berät, was denn jetzt nach der Geburt alles passieren soll.
Und ist das schon absehbar dann direkt nach der Geburt, was für Folgen da sich noch daraus entwickeln? Oder?
Nee, das ist nicht absehbar, weil jedes Kind ist unterschiedlich, ja, und direkt nach der Geburt wissen wir das noch nicht. Natürlich sehen wir direkt nach der Geburt schon, ist die Versorgung der Kinder eher einfach oder eher kompliziert. Also aber auch wenn ein Kind sich direkt nach der Geburt alles ganz einfach macht, heißt es nicht, dass es im weiteren Verlauf des Aufenthaltes doch noch Probleme gibt, Komplikationen gibt, die dann großen Einfluss auch auf das weitere Leben der Kinder haben. Oder auch Kinder, die direkt nach der Geburt es nicht so einfach haben, können im weiteren Leben es dann doch total gut machen. Ja, wo am Anfang alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, Mensch, das kann ja nicht sein. Und das macht es aber auch so schwierig, ne, dass man immer so ein bisschen gucken muss, was ist denn jetzt ein echtes Risiko für das Kind und was kann ich alles noch akzeptieren, damit trotzdem noch ein gesundes Kind hier weiter wächst. Ja.
Vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück. Wir haben eben gesagt, jeder Tag zählt in der Schwangerschaft. Was löst denn eigentlich eine Frühgeburt aus und wie kann man es dann doch noch rauszögern, die Geburt?
Also das ist relativ multifaktoriell, muss man sagen. Also ganz genau weiß man es in einem Großteil der Fälle gar nicht, ja. Oft spielen eine Infektion eine Rolle, dass die Mutter einfach eine Infektion hat und diese Infektion Wehen auslöst. Ja.
Was sind das dann für Infektionen?
Das sind Infektionen im Bereich der Scheide.
Okay.
Ja, genau. Und das heißt aber auch nicht, dass jede Infektion der Scheide dazu führt, dass eine Frühgeburt da ist. Ja, also da muss man auch keine Angst haben, ja, sondern man behandelt die auch nicht immer, sondern es gibt aber dann die eine oder andere, die dann doch so ist, dass es dann Wehen auslöst. Es gibt auch Wehen ausgelöst durch einfach eine Überdehnung von der Gebärmutter. Gerade bei Mehrlingen ist das dann doch häufiger auch so, ne, dass einfach die Gebärmutter so weit gedehnt wird, dass sie dann reagiert mit Wehen, weil sie vielleicht denkt, jetzt ist die Schwangerschaft vorbei. Ja. Zu viel Stress der Mutter ist auch was immer mal wieder diskutiert wird als Auslöser für Frühgeburtlichkeit. Deshalb gibt es zum Beispiel auch die Arbeitsschutzrichtlinien, ja, dass Frauen nicht zu viel stehen sollten, wenn sie schwanger sind, dass sie ihre Ruhezeiten haben, dass all das eingehalten wird.
Ja. Gibt es bestimmte Risikofaktoren auf Seiten der Mutter oder genetisch, wo man schon damit rechnen kann, da ist eine Frühgeburt wahrscheinlicher?
Ja, also wo Sie gerade sagen, genetisch, es wird immer wieder diskutiert, dass es schon auch genetische Ursachen gibt, warum es zu einer Frühgeburt kommt. Da läuft noch Forschung, wo man sagt einfach, manche Frauen haben ein bisschen das Pech, dass sie halt Frühgeborene auf die Welt bringen und nicht nur in der einen Schwangerschaft, sondern immer wieder, ja, sodass da auch diskutiert wird, ob es da nicht auch genetische Gründe gibt für eine Frühgeburtlichkeit. Andererseits ist, wenn eine Frau schon einmal ein Frühgeborenes hat, das Risiko, dass sie nochmal ein Frühgeborenes kriegt, das ist da. Ja, sodass auch das ein Risikofaktor ist. Eine sehr rasche Schwangerschaftsfolge ist ein Risikofaktor für eine Frühgeburtlichkeit. Die angesprochenen Infektionen, wenn alles nicht rund läuft, wenn zu viel Stress da ist, Stress in der Partnerschaft, das sind sicher Auslösefaktoren, die dazu führen können, dass eine Schwangerschaft früher endet, aber überhaupt nicht sein muss. Es gibt dann auch wieder Frauen, die haben ein ganz turbulentes Leben mit sehr viel Stress, was man sich gar nicht vorstellen kann. Und trotzdem läuft die Schwangerschaft eher nebenher ganz bis zum Ende problemlos durch.
Sie haben ja jetzt viel Kontakt hier mit Eltern. Wie oft machen sich denn Mütter selber Vorwürfe oder fühlen sich auch schuldig?
Sehr oft. Ja, also weil natürlich immer die Frage aufkommt, woran lag das denn? Hätte ich was anders machen können? In einem Großteil der Fälle kann man sagen, nein, hätten sie nicht. Ja, es ist alles so gelaufen, wie es halt läuft in der Schwangerschaft. Und irgendwas kam dann dazu, das dann dazu geführt hat, dass die Schwangerschaft nicht bis zum Ende ging. Ja. Aber Schuldgefühle von Seiten der Eltern oder vor allem der Mütter sind oft da. Ja.
Gibt es denn besondere Unterstützungsberatungsmöglichkeiten für Eltern von Neugeborenen?
Ja, also wir haben bei uns eine Psychologin im Team, die sich um alle Eltern von Frühgeborenen kümmert, ja, und immer mit Rat und Tat zur Seite steht und aktiv auf die Eltern zukommt. Und auch schon, wenn die Eltern in der Geburtshilfe noch sind, mit Frühgeburtsbestrebungen, auch da schon mit eingebunden ist. Ja, wir nennen das Elternberatung, dass die Eltern da auch einfach schon betreut werden.
Also das ist heute einfach auch bekannt, wie wichtig das ist da.
Ja, ja, das ist bekannt und das machen alle Perinatalzentren, haben das so, dass sie da auch diese Betreuung haben. Mhm. Ja.
Ist denn so eine Frühgeburt auch für die Mutter gefährlich?
Also es kommt dann immer wieder so ein bisschen drauf an, wodurch die Frühgeburt ausgelöst ist. Ja, ich hatte jetzt vorhin, hatten Sie mich gefragt, was sind denn Auslöser? Dann war die Infektion die eine Sache, wenn natürlich das eine massive Infektion ist, wo die ganze Gebärmutter infiziert ist, dann ist auch die Mutter infiziert, dann kann es auch für die Mutter gefährlich sein. Worüber wir vorhin nicht gesprochen hatten, waren noch andere Ursachen für Frühgeburt, die auch auf der mütterlichen Seite liegen können. Ja, also eine sogenannte Schwangerschaftsvergiftung, da ist die Mutter dann gefährdet, das Kind oftmals gar nicht so, aber die Schwangerschaft muss beendet werden, damit es der Mutter wieder gut geht. Ja.
Nach unserem Gespräch meldet sich Moritz Rohrbach nochmal bei mir. Wenn zum Beispiel die Mutter Blutungen hat, etwa weil die Plazenta vor dem Muttermund liegt, könne das auch zu einer Frühgeburt führen. Oder wenn das Kind im Bauch nicht gut wachsen kann und es dadurch in Gefahr gerät.
Wie häufig kommen dann Frühgeborene auf natürlichem Wege zur Welt und wie häufig muss man Kaiserschnitt machen?
Also je kleiner die Kinder sind, desto häufiger kommen sie per Kaiserschnitt auf die Welt.
Einfach, ja, weil sie die Geburt noch nicht durchstehen würden.
Ja, das ist auch wieder was ein bisschen umstritten ist. Ja, wie gut kann so ein Frühgeborenes eine natürliche oder eine normale Geburt überleben? Ja, man hat ein bisschen Respekt davor, auch wenn man weiß, eigentlich geht es ganz gut. Es ist aber immer so, wenn dann die natürliche Geburt nicht normal voranschreitet, dann ist es einfach für ein kleines Kind nochmal mehr ein Problem als für ein reifes Kind. Ja. Und dann kommt es natürlich auf die Ursache an, warum da jetzt gerade Wehen sind. Ja. Ist wirklich bei der Mutter alles schon so vorbereitet? Ja. Ist der Muttermund so weit offen, dass die Wehen auch dann bewirken, dass das Kind auf die Welt kommt? Das sind so verschiedene Sachen. Und deshalb ist es so, dass doch ein Großteil der kleinen Frühgeborenen per Kaiserschnitt auf die Welt kommt.
Mit so einem Kaiserschnitt muss es manchmal sehr schnell gehen. Deshalb liegen die Kreissäle direkt neben zwei Operationsräumen. Von dort wiederum gelangt man direkt in einen kleinen Raum, in dem immer zwei Intensivstationen für die Babys bereitstehen. Moritz Rohrbach zeigt mir die Brutkästen. In diesen kleinen Kästen werden die Babys versorgt und untersucht. Im Brutkasten sind die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit konstant, möglichst ähnlich zu den Bedingungen, die das Baby aus dem Bauch der Mutter kennt. Ein Monitor zeigt alle wichtigen Daten an, damit man gleich sehen kann, wenn etwas nicht stimmt.
Wir haben jetzt gerade ja gesehen, die Kreissäle und dann die Operationsräume und dann direkt auch da der Intensivraum mhm. für die Neugeborenen. Das ist alles direkt nebeneinander. Ja. Also es muss dann auch schnell gehen.
Ja, ja.
Wie muss ich mir denn so eine Geburt vorstellen? Also wie viel Anspannung ist da im Raum? Wie viel Nervosität auch vielleicht auf Seiten des ärztlichen Teams?
Also da ist auf jeden Fall, gerade wenn es ein wirklich kleines Kind ist, ist Anspannung da, ja, sodass wir uns auch gut vorbereiten. Ja, also wir wissen ja Bescheid, kommt jetzt ein Frühgeborenes auf die Welt, ja, sodass wir von kinderärztlicher Seite da uns sehr gut vorbereiten. Ja, wir alles nochmal checken, ist alles bereit. Wir auch im Team immer nochmal ein Debriefing machen und gucken, wissen alle Bescheid über das, was da jetzt passiert und haben wir alles vorbereitet und die Anspannung ist jedes Mal wieder da, auf jeden Fall. Ja, und auf Seiten der Geburtshelfer ist es natürlich auch so, dass es was anderes ist, einen Kaiserschnitt zu machen bei so einem kleinen Kind, ja, weil man einfach viel vorsichtiger mit dem Kind, was dann da auf die Welt kommt, umgehen muss.
Und was hat dann dieses Kind? Also Sie haben gerade schon gesagt, es ist völlig individuell, jedes Kind ist anders. Mhm. Aber was sind so die typischen medizinischen Dinge, die dann so ein Frühgeborenes hat? Was muss man dann machen?
Genau, also das, was ja im Bauch der Mutter nicht funktioniert oder nicht funktionieren muss, ist die Atmung. Ja. Und das ist einfach eine Hauptvoraussetzung für das Leben außerhalb der Gebärmutter. Das heißt, die Kinder müssen atmen. Ja. Und wenn es aber kleine Frühgeborene sind, dann schaffen die das nicht alleine. Die können vielleicht einzelne Atemzüge machen, aber sie schaffen es nicht so zu atmen, dass das geht. Das heißt, die Kinder bekommen von uns alle eine Unterstützung der Atmung, eventuell auch mit ein bisschen Sauerstoff, sodass die Lunge dann funktioniert. Und diese Atemhilfe, die bleibt bei den kleinen Frühgeborenen auch mehrere Wochen noch vorhanden. Das ist die Hauptunterstützung, die die Kinder brauchen. Und in den allermeisten Fällen ist es so, wenn man die Atmung unterstützt und die erstmal funktioniert, die Kinder schön warm hält und guckt, dass sie nicht auskühlen, dass dann der Rest auch funktioniert.
Das ist schon mal das Wichtigste.
Ja.
Und was kann dann noch auf die Eltern zukommen oder auf die Babys?
Also auf die Babys kommt auf jeden Fall noch zu, dass sie sich nicht selbst ernähren können, ja, und auch der Magen-Darm-Trakt noch nicht so ist, dass das funktioniert. Das heißt, die Kinder bekommen auf jeden Fall erstmal eine Ernährung über die Vene. Ja, die ist abgestimmt auf die Kinder und da ist alles drin. Da sind Eiweiß drin, da ist Fett drin, da ist Zucker drin, da sind Elektrolyte drin. Alle Sachen, die normalerweise die Nabelschnur oder die Plazenta, also der Mutterkuchen übernimmt, all das spielen wir dann nach, ja, und geben den Kindern das über die Vene und geben den Kindern aber natürlich auch was zu essen über den Magen. Ja. Allerdings trinken die Kinder das nicht selber, sondern sie bekommen das über eine Magensonde. Das ist noch was die Kinder einfach bekommen, ja, weil so diese Koordination aus Saugen und Schlucken, das funktioniert noch nicht. Ja, und die Kinder würden sich nur verschlucken an der Milch und dann ist die Milch in der Lunge und da soll sie eben gerade nicht sein, weil die Lunge soll funktionieren.
Ja, das ist wichtig. Ja. Ist Stillen dann auch irgendwann ein Thema?
Auf jeden Fall, ja. Also wir ermuntern alle Mütter dazu, dass sie gleich nach der Geburt gucken, dass die Muttermilch kommt, ja, also dass die Muttermilch abgepumpt wird und diese Milch wird dann auch verfüttert an die frühgeborenen Kinder, halt am Anfang über die Sonde. Ja. Aber wenn die Kinder eine gewisse Reife erreicht haben, dann können die Kinder auch angelegt werden. Und viele unserer Kinder gehen zumindest, wir nennen das teilgestillt, nach Hause. Ja, also dass sie schon auch einen Großteil der Menge, die sie zu sich nehmen sollten, um zu gedeihen, über die Brust trinken und den Rest dann mit der Flasche kriegen.
Beeindruckend, dass das dann trotzdem so geht.
Ja.
Beeindruckt hat mich bei meinem Besuch im Ortenau-Klinikum auch eine Familie aus Offenburg, deren Zwillinge gerade 3 Wochen alt sind. Als wir in ihr Zimmer kommen, sind die Fenster etwas abgedunkelt. Leise Klaviermusik ist zu hören. Immer wieder piepsen auch die Monitore oder die Beatmungsgeräte. Neben den 2 Brutkästen stehen 2 Liegestühle. Darauf die frisch gebackenen Eltern mit ihren Zwillingen auf der Brust. In der 27. Woche sind die Babys geboren. Sie wog 785 Gramm, er 775. Die Mutter nennt sie liebevoll unsere kleinen Päckchen Zucker. Die winzigen Babys sind unter den ganzen Schläuchen und Decken kaum zu sehen. Die Geburt kam ganz plötzlich, erzählt die Mutter. Übers Wochenende haben sie ein leichtes Ziehen gespürt. Am Montag beim Frauenarzt dann sei der Muttermund bereits vollständig geöffnet gewesen, was normalerweise erst in einer späteren Phase der Geburt kommt. Dann musste alles schnell gehen. Sie kam ins Krankenhaus, wo die Babys per Kaiserschnitt zur Welt kamen. Zum Glück ging es den beiden gut. Sie brauchen nur Hilfe beim Atmen und beim Essen. Ich frage die Eltern, ob sie bei all dem Angst hatten. Die Mutter sagt, das hätte ja nichts gebracht. Das ist doch das Erste, was man in der Schwangerschaft lernt. Entspannte Mama, entspannte Babys. Der Vater ergänzt, das Personal in der Klinik hat viel Ruhe ausgestrahlt. Das hat ihm geholfen. Ganz am Anfang sei er schon unsicher gewesen im Umgang mit den Babys. Aber inzwischen merkt er, dass die Kleinen immer stärker werden. Und sie nehmen auch gut zu. Die Eltern kommen jeden Tag, um ihre Kinder zu sehen. Nur Betten für Eltern gibt es nicht. Aber der Vater sagt, es tut ihnen auch gut, abends nach Hause zu gehen und etwas Abstand zu bekommen. Ich frage sie, ob sie anderen Eltern etwas mitgeben wollen. Es geht nicht immer aufwärts, sondern auch mal zurück, sagt die Mutter. Das ist gut zu wissen, wenn die erste Talfahrt kommt.
Wir waren gerade in einem Zimmer bei Zwillingen, die 3 Wochen alt sind und auf der nackten Brust der Eltern lagen. Warum ist Körperkontakt so wichtig?
Also wir nennen diesen Körperkontakt Känguruing, ja, einfach abgebildet vom Känguru, was seine Neugeborenen bei sich trägt. Und so wie Sie sagten, ne, die Kinder liegen nackt auf der nackten Haut der Eltern. Und wichtig ist eben dieser Körperkontakt einfach, weil es Sicherheit gibt. Ja, also die Kinder fühlen sich da in Sicherheit, sie riechen ihre Eltern, sie hören die Eltern, sie hören den Herzschlag, sie hören die Stimme und fühlen sich geborgen, tauschen natürlich auch Keime mit den Eltern aus. Und all das ist ganz, ganz enorm wichtig für die Entwicklung.
Für die körperliche Entwicklung und auch.
Für die körperliche und auch geistige Entwicklung. Ja. Ja, also wir wissen auch, je weniger Stress wir den Kindern zukommen lassen, desto besser entwickeln die Kinder sich. Ja, und das ist was, worauf wir großen, großen Wert legen, dass die Kinder keinen Stress haben, sondern dass wir die Kinder so versorgen, dass sie möglichst nicht in Stress geraten.
Ja, eine wichtige Aufgabe auch für das Personal.
Ja, genau. Und unser Personal ist da auch speziell ausgebildet. Also wir arbeiten da nach einem Konzept, das nennt sich FINE. Das ist ein Konzept, wo wir uns einfach danach richten, dass wir uns am Kind orientieren. Ja, also wenn das Kind bereit ist für eine Maßnahme, dann wird die gemacht. Notfälle sind natürlich immer was anderes. Aber wenn es sich nicht um Notfälle handelt, dann richten wir uns bei all unseren Maßnahmen nach den Kindern, ja, und gucken auch, dass die Eltern ganz frühzeitig mit involviert sind in die Pflege und Versorgung der Kinder, weil wir wissen, wenn wir Eltern haben, die ihre Kinder nicht kompetent versorgen können, dass auch dann die Entwicklung schlechter ist.
Mhm. Stelle ich mir herausfordernd vor, in so einem eigentlich ja auch stressigen Klinikalltag mit wahrscheinlich auch Personalmangel, gerade in der Pflege.
Ja, das stimmt, aber wenn man alle immer wieder darauf aufmerksam macht und wir haben da sehr engagierte Leute im Team, die das immer wieder voranbringen, dann funktioniert das auch gut. Ja, also ohne ein gutes, funktionierendes Team funktioniert die Medizin, die wir machen, nicht. Wir müssen gut miteinander arbeiten und da sind alle im Team ganz wichtig. Ja, angefangen von den Leuten, die die Station in Ordnung halten, die da sauber machen, über unsere Hilfen, die gucken, dass alles in den Schränken ist. Dann natürlich die Krankenschwestern und Krankenpfleger, die enorm wichtig sind und die Großteil ihrer Zeit an den Betten der Kinder verbringen. Unsere Assistenzärzte, die wir weiterbilden und die sehr engagiert sind in dem, was sie da leisten und auch sicher teilweise auch psychisch erstmal schaffen müssen.
Ja. Vielleicht nochmal zu Ihnen. Was hat Sie denn bewogen, gerade in die Neonatologie zu gehen? Im Thema zu Frühgeborenen zu arbeiten.
Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil es auf dem Lebensweg immer so verschiedene Punkte gibt, wo man sich entscheidet, was macht man denn? Und ich bin da gar nicht so, dass ich mir schon immer gedacht habe, ich will Arzt werden. Auch das war lange offen und selbst als ich mich dann entschieden habe, ich studiere Medizin, dann war ich Arzt und dann hat aber auch erst am Ende des Studiums war klar, ja, ich möchte Kinderarzt werden. Ja. Aber die Entscheidung stand auch da noch nicht lange an. Und genauso ging es weiter, dass auch dann in der weiteren Phase der Facharztweiterbildung, in der man dann weitergebildet wird an einer Klinik zum Kinderarzt, ich einfach für mich im Nachhinein das Glück hatte, dass ich relativ viel und lang auf einer Intensivstation eingesetzt war und diese Arbeit einfach lieben gelernt habe und es mir Spaß macht, gerade diese Medizin zu machen.
Was ist es? Was an der Arbeit macht Ihnen so viel Spaß?
Also zum einen, dass man unheimlich viel bewirken kann bei den kleinen Kindern, also weil es einfach wirklich schwer kranke Kinder sind. Ne? Das sind die Kinder, die ohne unsere Hilfe großteils nicht überleben würden. Und wir können mit dem, was wir für die Kinder machen können, da ganz, ganz viel bewirken. Das ist was mir wichtig ist und woraus ich unheimlich schöpfe, dass der Beruf mir weiter Spaß macht. Ja, und natürlich aber auch die Zusammenarbeit mit den Eltern, wobei man die in der gesamten Kinderheilkunde hat. Aber da ist es in dem Bereich natürlich auch nochmal intensiver, weil es einfach über eine lange Zeit geht.
Ja. Ja. Und was ist es, was Sie am meisten herausfordert an der Arbeit?
Am meisten fordert mich heraus, wenn es nicht so 0815 läuft, ja, sondern wenn irgendwas ist mit den Kindern, wo es eben nicht so läuft wie gewohnt, sei es, weil das Kind ganz enorm klein ist oder weil es irgendwelche Komplikationen hat, mit denen man jetzt vielleicht irgendwo im Hinterkopf rechnet, aber wo man immer hofft, dass es nicht passiert. Aber das sind dann doch immer wieder Herausforderungen, die man meistern muss. Mhm. Ja.
Ja.
Und die man, wenn man ein gutes Team hat, dann auch gut meistern kann.
Ja. Ja. Wichtige, spannende, herausfordernde Arbeit.
Ja.
Wirklich Respekt. Ja.
Das Ortenau-Klinikum ist nicht das einzige Krankenhaus in Südbaden, das extreme Frühchen versorgt. Auch die Uniklinik in Freiburg und das St. Elisabethen-Krankenhaus in Lörrach sind sogenannte Perinatalzentren auf dem Level 1. Sie dürfen also auch die ganz kleinen Frühchen behandeln. Aber in beiden Städten ist es derzeit spannend. In Freiburg hat die Uniklinik gerade ihre neue Kinderklinik eröffnet. Gleichzeitig musste das Josefskrankenhaus aber seine Intensivstation für Neugeborene abgeben, die bisher in Kooperation mit der Uniklinik betrieben wurde. Nun soll die Betreuung in der neuen Kinderklinik gebündelt werden. Das Josefs war auch vorher schon kein Level-1-Zentrum, aber mit Level 2 durfte das Josefsfrühchen ab einem Gewicht von 1250 Gramm und einer Geburt ab der Schwangerschaftswoche 29 annehmen. Jetzt fällt das Krankenhaus auf Level 3. Damit dürfen nur Kinder ab 1500 Gramm und Woche 32 dort entbunden werden. Auch bestimmte andere Risikofaktoren schließen dann eine Geburt im Josefs aus. Zum Beispiel, wenn eine Diabetes der Mutter zur Gefahr für das Kind werden kann. Das Josefs ist sehr beliebt bei Schwangeren. Im Jahr 2023 kamen dort mehr Kinder zur Welt als in der größeren Uniklinik. Nun sorgt man sich im Josefs, dass das Haus weniger attraktiv für Eltern wird. Der Träger Artemed will prüfen, ob man rechtlich gegen diese Änderung vorgeht. In Lörrach gibt es ein anderes Problem, nämlich zu wenige kleine Frühchen. Ab diesem Jahr müssen Level-1-Zentren mindestens 25 Frühgeborene unter 1250 Gramm im Jahr betreuen. Das St. Elisabethen-Krankenhaus, genannt ELI, lag bisher nach eigenen Angaben immer knapp unter dieser Quote. Deshalb kritisiert Tillmann Humpel die Verschärfung der Quote. Humpel ist ärztlicher Direktor der Lörracher Kreiskliniken und Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin.
Die Verschärfung der Quote, die jetzt vorliegt, wurde in den letzten Jahren immer wieder diskutiert. Sicherlich ist es für Pränatalzentren Level 1 in einer ländlichen Situation, wie wir hier im Südwesten von Baden-Württemberg sind, eine andere Situation als im dichten Bereich von Nordrhein-Westfalen. Insgesamt sollte besser auf die Qualität geschaut werden, die Ergebnisse geschaut werden, als reine numerische Gesichtspunkte zu betrachten.
Ob und wann das ELI aber tatsächlich sein Level 1 verliert, sei noch nicht abzusehen, sagt Tillmann Humpel.
Die Anzahl der Frühgeborenen unter 250 Gramm wurde durch den gemeinsamen Bundesausschuss festgelegt. Die Zahl von 24 Frühgeborenen ist hier nicht diskutierbar, wie wahrscheinlich es ist, dass das St. Elisabethen-Krankenhaus künftig kein Level-1-Zentrum mehr ist. Lässt sich ebenfalls nicht sicher bestimmen. Damit ist auch ein Zeitpunkt, ob und wann dies stattfinden wird, nicht voraussehbar.
Sollte es aber tatsächlich so kommen, hätte das große Folgen.
Das Personal hätte somit keine Exposition mehr zu extrem Frühgeborenen. Damit geht notwendigerweise auch eine gewisse Expertise in der Routine verloren. Und das wäre in der Tat schade, da die Qualität der Versorgung von extrem Frühgeborenen am St. Elisabethen-Krankenhaus nicht der Qualität, die beispielsweise auch an Universitätsklinien erreicht wird, in irgendeiner Weise nachsteht. Für Patienten, Eltern und Babys würde eine Schließung des Perinatalzentrums hier am St. Elisabethen-Krankenhaus eine weitere Anreise bereits am Ende der Schwangerschaft oder in Notfällen bei Geburten im Bereich der 24. bis 28. Schwangerschaftswoche bedeuten. Dann nach Geburt wäre der Kontakt zwischen der Familie, den Eltern und dem Frühgeborenen nur durch längere Fahrten zu gewährleisten, was insgesamt einer Bindung, die notwendig ist, nicht entgegenkommt.
Immerhin soll in Lörrach 2025 ein neues Zentralklinikum eröffnen. Dort soll es ein Perinatalzentrum Level 1 geben. Sonst müssten wohl alle betroffenen Eltern aus dem Kreis Lörrach nach Freiburg in die Uniklinik. Doch genau wie das Josefs in Freiburg hat das ELI in Lörrach einen guten Ruf, um den es nun fürchtet. Im Ortenau-Klinikum in Offenburg macht man sich keine Sorgen um die Quote. Aber dem dortigen Oberarzt Moritz Rohrbach ist das Problem durchaus bewusst.
Ja, das kann ganz schwierig werden, ne? Weil die, also gerade für die Familien, wenn man jetzt sagt, das Ganze geht über eine lange, lange Zeit, haben die lange Anfahrtswege, um immer wieder bei ihrem Kind zu sein. Gerade wenn sie noch Geschwisterkinder haben zu Hause, kann das natürlich sein, dass die ganze Koordination wirklich schwierig ist. Ja, oder auch wenn es mal, so wie bei der Familie, die wir jetzt gerade da gesehen haben, dann auf einmal ganz, ganz schnell geht, da ist dann die Frage, hätte man diese Kinder noch irgendwo hin verlegen können oder die Mutter mit den Kindern im Bauch? Ja? Wäre das nicht eine Gefahr gewesen für die Kinder? Aber das ist so eine Diskussion, die läuft auf politischer Ebene ja ziemlich heftig die letzten Jahre. Welche Krankenhäuser können erhalten werden, welche nicht? Und als Unterstufe dann natürlich auch, wie viele Level-1-Zentren brauchen wir in Deutschland überhaupt? Und deshalb wurde auch diese Mindestmengenregelung nochmal wieder eingeführt, beziehungsweise die Mindestmengen wurden deutlich hochgenommen. Ja, die waren deutlich niedriger früher. Aber wenn so ein Krankenhaus das nicht schafft, dann gibt es erstmal Auflagen, dass man nochmal beweisen muss, kann man es nicht doch, war es jetzt einfach gerade nur eine Flaute oder nicht.
Ja, man ist so ambivalent, ne? Weil man zum einen ja schon will, dass die Leute auch Erfahrung haben und wissen, genau, was sie da tun.
Genau.
Ja. Aber,
nee, das ist auch was ich immer wieder finde. Ne? Also wenn man nicht genug von den kleinen Kindern versorgt, dann fehlt einfach im gesamten Team. Und das Team ist wichtig, die Routine.
Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.